Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen. Weltwoche Daily, Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Leni Fischer ist schon in der Leitung. Guten Morgen, Leni. Der Wahnsinn, der Pegelstand des Wahnsinns, immer noch recht hoch. Ich habe meine Morgensendung noch nicht ganz psychologisch bewältigt, aber da ich mich jetzt mit einer Stimme der reinen, ungefilterten Vernunft unterhalten darf, übergebe ich gleich das Mikrofon dir. Was ist unser erstes Thema?
Ja gut, wir kommen nicht an Donald Trump und dem Iran-Deal vorbei. Und zwar jetzt einfach mal aus seiner Begründung heraus. Das finde ich am faszinierendsten. Wir brauchen jetzt nicht die 30. Variante darüber diskutieren, ob das jetzt peinlich oder weniger peinlich für Amerika und ihn selber war. Und ob dieser vermeintliche...
Doch, das würde mich jetzt eigentlich interessieren. Ja. Findest du, das ist eine Peinlichkeit?
Also ich persönlich bin der Auffassung, dass es eine absolute Blamage ist, ja. Aber in Line mit der Diskussion, die wir vor ein paar Wochen hatten, dass die Zeit der militärischen Dominanz von Großmächten durch technologische Veränderung bedroht ist. Ja, also der Iran ist in der Lage, mit überschaubaren militärischen Mitteln von seiner faktisch nicht mehr existierenden ökonomischen Basis, mal ganz abgesehen, die Weltwirtschaft potenziell lahmzulegen, weil die größte Marine und die teuerste Marine, wir reden über 100 Milliarden Dollar jedes Jahr, die dafür ausgegeben werden. Diese riesige Marine ist nicht in der Lage, eine Meerenge vor dem Iran zu beschützen. Das ist eine, jetzt mal unabhängig davon, was Trump am Ende entschieden hat, das ist eine Bankrotterklärung der amerikanischen Großmachtpolitik. Genauso wie die völlig hilflose Situation von Putin mit der Ukraine. Also wir haben ja eine eindeutige Verschiebung sozusagen des, des Machtverhältnisses zwischen Angreifer und Verteidiger, zumal wenn der Angreifer mit den klassischen militärischen Mitteln des 20. Jahrhunderts, Flugzeugträger, Zerstörer, Fregatten, Jagdbomber und allem, also den klassischen militärischen Dominanzinstrumenten des 20. Jahrhunderts, nur noch begrenzten Erfolg hat. Das finde ich schon sehr relevant und darum ist es für Amerika eine Blamage, abgesehen davon, dass es natürlich eine strategische Botschaft an die Region ist. Also der Wiederaufbau des Irans, der da ja irgendwo, es ist ja immer völlig unklar, es gibt ja auch noch gar keinen Deal, wirklich. Aber der vermeintliche Wiederaufbau, der dann aus der Region finanziert werden soll, also von den Ländern, die der Iran auch angegriffen hat, ne, Saudi-Arabien, Katar, Oman, Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, die Tatsache, dass plötzlich Gelder freigegeben werden, die seit Jahrzehnten nicht freigegeben wurden, ist schon bemerkenswert. Anders kann man es nicht sagen.
Ja, vielleicht ganz kurz nur ein Gegengedanken.
Ja.
Russland. Haben wir das auch nochmal genauer angeschaut?
Ja.
Also Tatsache ist die, dass wir natürlich auch aufpassen müssen. Diese Drohnenangriffe von Selenskyj nach Moskau, das ist natürlich auch Propagandazucker für diese völlig verantwortungslosen Politiker in der EU, die hier eine Eskalationsspirale in Gang halten, die unter Umständen sich ganz fatal auswirken kann auf Europa. Dies aus dem Gefühl der Ungefährdetheit heraus und quasi der Russe liegt ja schon am Boden. Ich höre aus Russland, aber das muss man genauso vorsichtig deuten, dass natürlich nach wie vor höchst intensive Kämpfe im Donbass stattfinden, dass die Russen vorrücken gegen eine der am extremsten befestigten Gebiete auf der europäischen Kontinentalplatte, ein Kriegsgebiet, das schon im Zweiten Weltkrieg bei den Rückzugsgefechten der Wehrmacht äußerst umkämpft war, jetzt natürlich mit diesen Drohnen da regelrechte Todesstreifen aufgezogen werden. Die Verluste sind schon gross, erheblich. Aber sie rücken vor. Also es ist nicht so, wie es bei uns dargestellt wird, dass ein totaler Stillstand der Fall ist. Und was ich höre aus Russland, ist, dass mit jedem Drohneneinschlag in Moskau das Gegenteil von dem passiert, was Merz und Co. glauben, nämlich, dass die Chance für die Diplomatie steigt. Das sagen mir die Leute, das Gegenteil ist wahr. Die Entschlossenheit der Russen, den Russen, den Europäern und vor allem den Deutschen mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, das nimmt zu. Ob das Verzweiflungspropaganda ist, ob das ein Indiz, eine Bestätigung für deine These ist, schwierig zu sagen. Aber ich höre einfach Stimmen, die dieser plausiblen Darstellung von dir, ich halte das für höchst plausibel, was du sagst. Aber ich denke einfach, man muss immer noch die andere Variante in Betracht ziehen. Im Iran, ja, natürlich, das stimmt. Auf der anderen Seite sagt mir ein Diplomat diese Woche, habe mit ihm gesprochen in Bern, die Amerikaner hätten einen Drittel der Waffen der Iraner zerstört, ein anderer Drittel ist sozusagen unter dem Erdboden archäologisch versenkt und einen Drittel haben sie noch. Aber man kann sich schon die Frage stellen, diese 4 Monate, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Aber Klammer geschlossen, du bist dran.
Ja gut, Roger, ich will dir ja schon sowieso nicht zu offensiv zustimmen, das würde ja meinem Ruf schaden. Nein, aber ja klar, ich stimme dir zu mit deiner Analyse der aus meiner Sicht völlig verfehlten Politik der EU, die ich eher als grotesk und auch fast schon peinlich empfinde. Wir kommen ja später gleich nochmal zur wirklichen Situation der Europäischen Union ökonomisch. Aber eines kann man hier nicht verändern. Wenn ein einfacher Mensch gegen einen Schachgroßmeister ein Remis erzwingt, dann ist das ein Sieg für den Kleinen. Und die Ukrainer, wie auch immer das ausgeht, haben Russland in einen über 4-jährigen, jetzt bald 5-jährigen Krieg gezerrt, in dem die, sagen wir mal, militärischen Erfolge Russlands extrem überschaubar sind. Und das wäre ohne den technologischen Quantensprung der Drohnen und all der Technologien aus meiner Sicht nicht möglich gewesen, weil man in der Lage ist, mit relativ geringen Grenzkosten einen ziemlich großen Schaden anzurichten. Ich meine, die Drohnenangriffe, fliegen dann 1000 Drohnen gegen Moskau. Da kann sich auch kein im Moment existierendes Luftverteidigungssystem dagegen wehren, weil es ja ausgerichtet ist auf Raketen und Flugzeuge, also weniger. Das ist ja, wie sagte mein Vater immer, viele Füchse sind das Hasen tot. Und dasselbe Problem haben die Amerikaner potenziell mit dem Iran. Natürlich haben die Amerikaner den Iran in vielen Punkten runtergebombt und deren ökonomischen und sonstigen Fähigkeiten wahnsinnig zurückgeworfen. Aber sie sind trotzdem nicht in der Lage, eine Meerenge zu beschützen. Und das wäre vor 20, 30 Jahren kein Problem gewesen. Das ist schon ein Paradigmenwechsel. Wohin der führt, weiß ich nicht. Du musst ja sehen, ich bin ja hier kein Geostratege und kein Militär. Ich habe es während meiner Wehrdienstzeit ja auch nur bis zum Obergefreiten gebracht. Und weißt du, wie wir die Obergefreitenprüfung früher nannten? Wenn du eine Minute an nichts denken konntest, dann wurdest du zum Obergefreiten befördert. Also ich bin jetzt hier nicht der Experte. Ich will nur sagen, ich habe den Krieg auch immer als ökonomisches Wettbewerb gesehen. Denn es ist ein riesen Ressourcenverbrauch. Und in dem Moment, in dem sich Militärtechnologie so wandelt, dass der Verteidiger mit geringeren Ressourcen Erfolge erzielen kann, verändert sich die Logik des Krieges. Das ist mein einziges Argument. Es macht Kriege zu führen im Grunde genommen dumm. Ja. In dem Sinne kommen wir zu Donald Trump zurück und müssen ihn ja irgendwo sogar loben, weil er wenigstens erkannt hat, das ist natürlich typisch für einen. Ja, Trump ist ja kein Politiker, Trump ist eigentlich ein Spekulant. Und wie alle Spekulanten und Investoren lernst du sehr früh im Leben, die größte Kunst ist, eine Fehlentscheidung schnell zu revidieren. Das heißt, wenn du einmal einen Fehler gemacht hast, dann hängst du nicht daran mit strategischen Argumenten, sondern du nimmst deinen Verlust so schnell wie möglich. Und das hat Donald Trump eigentlich gemacht. Er ist hingegangen, hat gesagt, aus Gründen, die aus seiner Sicht logisch waren, er glaubte, dass auch basierend auf den israelischen Informationen, dass mit einem massiven Enthauptungsangriff auf die Führung des Irans der Regimewechsel ausgelöst wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, was dort im Januar, Februar passiert ist. Das kann man ja nicht. Also sich heute darüber dran lustig zu machen, ist ein bisschen einfach, weil ich fand seine Begründung, in den Krieg zu gehen, die wirkliche Begründung, zu glauben, er könnte innerhalb weniger Tage durch diese gezielten Enthauptungsschläge eine Art Revolution im Iran auslösen, die war ja nicht von der Hand zu weisen aufgrund der Informationslage. Aber sie hat sich als falsch herausgestellt. Und Donald Trump geht dann einfach hin und sagt, so ist mir jetzt völlig egal, das wird mir hier viel zu aufwendig. Wenn, dann muss ich mit Bodentruppen rein. Dann steckt Amerika in einem Krieg, aus dem wir nicht wissen, wie wir rauskommen. Das ist es mir nicht wert, ich gehe raus. Was ich aber am bemerkenswertesten finde, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will als einfacher Kaufmann, seine Begründung dreht sich um den Aktienmarkt. Man hat das Gefühl, Donald Trump läuft mit dem Bloomberg-Terminal durch die Welt und trifft seine Entscheidung nach dem Aktienmarkt. Er hat wörtlich gesagt, ich habe mir das ganz genau angeschaut, immer wenn ich gesagt habe, wir gehen jetzt härter gegen den Iran vor, sind die Aktienkurse gefallen. Und wenn ich gesagt habe, wir stehen kurz vor einem Deal, sind die Aktienkurse gestiegen. Ich glaube, wir müssen hier einfach mal zur Kenntnis nehmen, wir haben einen amerikanischen Präsidenten, für den einer der entscheidendsten Faktoren seines politischen Verhaltens die Entwicklung des Aktienmarktes ist. Das ist auch neu.
Aber da muss ich dir gleich reinfallen und sagen, erstens mal zur Ehrenrettung des Geostrategen Leni Fischer. Also einfach mit diesem Fishing for Compliments müssen wir gleich ein für alle Mal aufhören. Gemessen an dem, was die professionellen Geostrategen in Brüssel und in Berlin erzählen, namentlich die in den Talkshows, also Dauerbeschäftigten und Dauerdaherredenden Kiesewetter und Strack-Zimmermann, bist du überqualifiziert als Geostratege im Vergleich zu dem. Das ist klar. Zweitens, natürlich ist uns ein Präsident lieber, der seine Außenpolitik von den Aktienkursen diktieren lässt, dann bleibt sie nämlich noch irgendwie rückgekoppelt in eine Wirklichkeit. Das ist auch nicht die absolute Wirklichkeit, aber es ist immerhin die Wirklichkeit der Aktienkurse, währenddem natürlich die Politik von einigen Exponenten in der Europäischen Union, die sich laufend die Schuhe abputzen an Trump. An was ist denn die eigentlich rückgekoppelt? Sicherlich nicht an die Wirklichkeit und am wenigsten an die Lebenswirklichkeit der eigenen Leute. Und ich möchte nur einen kurzen Gedanken geben. Ich finde das natürlich sehr überzeugend, was du sagst. Fast so überzeugend, dass man es dann nicht mehr glauben kann, weil es ist zu überzeugend, was du sagst. Aber mein Punkt ist der, das Gefährlichste ist, wenn Russland diesen Krieg tatsächlich verlieren könnte. Ich halte das für ausgeschlossen, dass man eine Atommacht militärisch besiegen kann. Ja, aber diese Fantasie geistert in den Köpfen herum und ich kann nur einen finnischen Rüstungsunternehmer zitieren, den ich letzte Woche getroffen habe. Jetzt in der aktuellen Weltwoche schreibe ich über das und der hat gesagt, wer von Russland eine Kapitulation will, wer von Russland einen Kapitulationsfrieden will, der bekommt vorher einen Atomkrieg. Und diese apokalyptische Erkenntnis fehlt komplett. Und darum halte ich natürlich immer dagegen, weil aus der Diagnose der russischen Schwäche, die Russen sind aber nie so schwach, wie sie aussehen, aber auch nie so stark, wie sie sein möchten, aus dieser Diagnose der Schwäche kommt dann eben der Übermut dieser Traumtänzer und dieser Schlafwandler da, in Brüssel und in Berlin also, und deshalb ist das
ja, so aber das ist ja auch gar nicht.
Aber jetzt bist du dran.
Nee, Roger, das ist ja auch gar nicht meine These. Meine These ist ganz einfach nur, das wird dir wahrscheinlich, wenn man jetzt mit dem Putin ein geheimes, ehrliches Gespräch hat, wird er wahrscheinlich sagen, scheiße, das war ein Fehler. Ja. Ich habe damals die Ukraine unterschätzt und ich habe unterschätzt, in was für einen Krieg ich mich da reinziehen lasse.
Wenn er es nicht gemacht hätte, dann wäre faktisch die Massakrierung dieser Ostukrainer weitergegangen, den russischsprachigen, und er hätte dann irgendwann die NATO so tief in die Ukraine gehabt, das wäre für ihn auch gefährlich geworden.
Ja, Hindsight. Punkt ist nur, er hätte ganz sicherlich zumindest seinen Krieg anders organisiert oder andere Erwartungen gehabt. Meine These hat auch nichts mit Russlandpolitik zu tun, sondern nur mit der Tatsache, dass ich sage, wir haben einen Paradigmenwechsel im Militär. Und ich sage das auch deshalb, weil die deutsche Bundesregierung 500 Milliarden in die Hand genommen hat, die sie mit einer Organisation, die ich nicht für besonders kompetent halte, nämlich die Bundeswehr, und nicht nur wegen meiner Obergefreitenprüfung als Witz, sondern ich möchte gar nicht wissen, was deren Generalsprüfung heute ist. In jedem Falle ist diese Organisation nicht kompetent. Dafür spricht empirisch einiges, was sie so an Rüstungsfehlleistungen in den letzten 20 Jahren hingelegt hat. In die 500 Milliarden in ein Militärmodell zu stecken, das aus dem 20. Jahrhundert stammt. Ich halte das für einen katastrophalen Fehler. Ich halte diese ganze Euphorie um, jetzt müssen wir schnell aufrüsten, für wahnsinnig, weil ich sage, jetzt lassen wir uns lieber mal ein bisschen Zeit und sorgen, dass wir in den Schlüsseltechnologien, die nämlich hier wirklich relevant sind, ob wir noch verteidigungsfähig sind in den nächsten 5 bis 10 Jahren, gegen wen auch immer, dass wir in diesen Schlüsseltechnologien überhaupt wettbewerbsfähig sind. Und da liegt meine Sorge, die Ukraine könnte ohne hätte ohne Starlink von Donald Trump nicht arbeiten können. Die KI wird einer der entscheidenden Gamechanger im Einsatz von diesen dann autonomen Schwärmen von Drohnen werden. Auf dem Gebiet der KI, und jetzt fühle ich mich wieder wohler, wir kommen so langsam in mein langweiliges kaufmännisches Terrain. Wir haben heute eine Weltbörsenkapitalisierung von rund 130 Billionen. Von diesen 130 Billionen repräsentieren die größten 10 Firmen 30 Billionen. 30 Billionen sind 10 Firmen. Das heißt, alle anderen Tausenden von Unternehmen dienen eigentlich nur noch irgendwann mal, wenn diese Börsenbewertung so stimmen sollte, was ich allerdings in Frage stelle, die zu finanzieren. Und diese Firmen arbeiten daran, Monopole aufzubauen. Und Europas Problem wird nicht sein, dass Rheinmetall im Zweifel keinen Panzer zusammenschrauben kann. Europas Problem besteht darin, dass es auf dem Bereich der KI so weit zurückfällt. Alle diese 10 Top-Unternehmen kommen aus dem Bereich KI oder Zulieferer. Weißt du eigentlich, wer die bei der Gesamtbörsenkapitalisierung aller europäischen Firmen, also rund 15 Billionen, weißt du, wer die wichtigste Gruppe darin ist?
Ja, ich nehme an, die Abnehmspritzen.
Nein, die haben schon längst ihren Nimbus wieder verloren. Zumindest hat der dänische Anbieter hat die Marktanteile wieder verloren. Genauso wie BioNTech gegen Moderna gerade wieder am Verlieren ist. Nein, das ist Banken. Banken. Kannst du dir das vorstellen? Europa steckt so in der Ökonomie des 20. Jahrhunderts, dass der mächtigste Sektor in Börsenkapitalisierung im europäischen Aktienmarkt ist der Finanzsektor. Dann kommt die Industrie, dann kommt Health, dann kommt irgendwas. Und mit knapp 1 bis 2 Billionen Gesamtmarktkapitalisierung kommt der IT-Sektor. Elon Musk, SpaceX-Bude, hatte in der Spitze 3 Billionen letzte Woche und Huawei zwischen 2 und 3. Also wir liegen so weit zurück, dass unsere Verteidigungsfähigkeit, unsere Wettbewerbsfähigkeit wird nicht mehr damit entschieden, dass eine Gruppe von gestrigen Generälen, ausgestattet mit dem Geld deutscher Steuerzahler, 500 Milliarden in die Luft versenken kann, sondern das ist meine Kernthese. Wir müssen uns klar darüber sein, dass wir einen dramatischen Paradigmenwechsel in der Technologie haben und dass wir in Europa zwischen China und Amerika eingeklemmt sind und dass wir aufholen müssen und dass wir das Geld dort investieren sollten, wo es dafür sorgt, dass wir auch in der Zukunft ökonomisch wettbewerbsfähig sind, denn nur dann können wir auch militärisch verteidigungsfähig sein.
3 Beobachtungen dazu, davon 2 Fragen. Ja. Erstens, Beobachtung. In Amerika haben wir einen Präsidenten, der Zeit seines Lebens Unternehmer war. Zweitens, wir haben in den USA einen Mann namens Elon Musk, der Unternehmer ist und eine unglaubliche politische Rolle spielt. Ich persönlich finde das großartig, dass Unternehmer in den USA diese Bedeutung haben. Was umgekehrt in Europa ebenso bezeichnend absoluten moralischen Abscheu auslöst, da macht man sich die ganze Zeit lustig. Musk ist ein Vollidiot, Peter Thiel mit seinem Palantir ist ein Volltrottel. Ich meine, der hat in kürzester Zeit wieder ein Gewaltsunternehmen aufgebaut. Donald Trump, das ist sowieso der größte Vollidiot. Und wir sind ja die ganz Großen. Und bei uns regieren Apparatschiks, Leute, die noch nie einen roten Rappen verdient haben in ihrem Leben, die wissen nicht mal, wie man einen Bleistift verkauft. Wir haben einen Kanzler in Deutschland, der zwar behauptet, er sei ein großer Mann der Wirtschaft, aber eigentlich war er nur der Klinkenputzer, der Lobbyist für amerikanische Konzerne im Öffnen von politischen Kontakten. Das ist die Beobachtung. Also Amerika sagt Unternehmer an die Macht und das merkt man der Wirtschaft natürlich auch an. Bei uns regieren die Apparatschiks und die Folge ist dieses tonnenschwere Blei-U-Boot der Regulierung, die den ganzen Kontinent runterzieht. Zwei Fragen. Ich habe gehört, dass in Deutschland ein gewaltiges Start-up-Unternehmen im Drohnenbereich unbemannte Flugkörper in München, Namen habe ich nicht gerade, die mischen offenbar ziemlich viel auf. Glaubst du, dass die deutsche Industrie in diesem Rüstungsbereich nach vorne kommen kann? Und der dritte Punkt, ich glaube, das habe ich jetzt vergessen, bleiben wir mal bei diesen zwei. Siehst du da ein mögliches Wirtschaftswunder, dass also im Rüstungsbereich plötzlich die deutsche Ingenieurskunst, die jetzt bei den Autos da niederliegt, eine Blüte erleben könnte?
Zunächst mal legt nicht die deutsche Ingenieurskunst bei den Autos da nieder. Da möchte ich doch den geliebten alten Dippel-Ing verteidigen, den berühmten Diplom-Ingenieur. Sondern der Markt hat sich verändert von dem ingenieurgetriebenen Verbrennungsmotor halt hin zu Elektro und die Chinesen dampen den Markt. Aber das, wir kommen da gleich nochmal kurz drauf. Ja, dieses Unternehmen gibt es. Ich glaube, Helsing heißt es.
Helsing, was ist es?
Und es ist ein Start-up. Die Bewertungen schießen in die Höhe. In München, der Erfolg hängt wohl sehr damit zusammen, dass die inzwischen eng mit der Ukraine zusammenarbeiten und auch Drohnen in die Ukraine liefern. Das heißt, die machen gerade das, was natürlich eine Rüstungsfirma dann am erfolgreichsten macht. Auch wenn mir da, ich bin wirklich kein, also ich bin nur mal ein Gegner von Rüstung und Krieg. Also das ist nun mal so, aber sie sind ja am lebenden Objekt, also sie entwickeln ihre Drohnen in diesen Krieg in die Ukraine hinein. Natürlich, es gibt einige Erfolgsstories, nur die Gesamtthematik Europas ist, dass wir technologisch dramatisch zurückhängen inzwischen. Und diese Börsenbewertungen reflektieren das. Europa wird zerrieben zwischen der industriellen Export Strategie der Chinesen, um ihre eigene Inlandsnachfrageschwäche zu übertünchen, die übrigens auch Teile Asiens berührt, und der amerikanischen Dominanz im Bereich der KI und der Tech. Guck mal, Roger, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich habe vor einem Jahr habe ich immer von der digitalen Kolonialisierung gesprochen. Das war noch basierend hauptsächlich auf den alten Geschäftsmodellen, wo übrigens unsere Handelsbilanz anfängt zu kippen, weil wir immer mehr Geld bezahlen müssen. Die KI-Dominanz der Amerikaner, wo Donald Trump übrigens mal kurz entschieden hat, dass Anthropic ihr neuestes Modell müsste, gar nicht mehr an Ausländer geben darf.
Das war meine dritte Frage,
die ich jetzt nicht vergessen habe. Sorry, das war die andere Frage. Ja, damit siehst du kannst das Thema Verteidigung, das Thema Ökonomie und das Thema technologische Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr voneinander trennen. Und die beiden Kardinalfehler der europäischen Politik, von der Europäischen Kommission vorangetrieben, leider, weil in der Europäischen Kommission Deutsche, insbesondere eine viel zu große Macht ausübt und viel zu mächtig ist und längst abgesetzt gehört aufgrund der Masse an Fehlentscheidungen, ist die Energiepolitik und die Bürokratisierung. Ich halte die Energiepolitik für das zentrale Versagen der Europäer. Wie willst du in der Lage sein, Datacenter aufzuziehen, wenn du die höchsten Energiekosten mit auf der Welt hast? Das ist das deutsche Thema. KI, das Problem bei KI sind doch nicht die Algorithmen oder dass Europa an der ETH Lausanne, am Imperial College, an Cambridge in Frankreich nicht Universitäten hätte und auch in Deutschland mit der LMU und TU, wo hervorragende Forscher sitzen, hervorragend qualifizierte Studenten ausgebildet werden. Das Problem ist, wir haben ein Finanzsystem aus dem 20. Jahrhundert, in dem eine Bundesregierung eine eigentlich schon längst längst vom Markt gelöste Bank wie die Commerzbank mit Klauen und Zähnen gegen eine Übernahme in Europa verteidigt. Wir haben ein bankenfixiertes System, wir haben nicht genug Risikokapital und wir haben eine Energiepolitik, die dafür sorgt, dass es völlig unmöglich ist, auf diesem Gebiet wettbewerbsfähig zu sein. Und diese Data Center sind das eigentliche Treiber. Darum investieren die so viel. Denn die Algorithmen, die könnten wir Europäer genauso hinbekommen. Aber diese Data Center, die Daten, die du brauchst, um diese Modelle zu schulen, die haben wir ja gar nicht. Weil wir gar nicht diese Basis haben. Und das ist so, als ob du sagst, ich möchte ein Stahlwerk bauen, aber du hast keine Kohle. Ja, und darum reite ich so auf diesem Thema herum. Wir haben im Grunde genommen eine sehr inkompetente Mainstream-Presse seit 15 Jahren, die entweder sagt, macht alle Grenzen auf, dann sagt, wir müssen das Weltklima retten, dann sagt, bleibt alle zu Hause 2 Jahre lang, weil das Coronavirus uns alle umbringt. Und dann zur Erkenntnis kommt, nachdem das alles viel zu viel Geld gekostet und unsinnig war, jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen. Die gesamte deutsche Diskussion reduziert sich darauf, die Rentenversicherung, die Kranken- und Arbeitslosenversicherung den Gürtel enger schnallen. Es gibt keine Zukunftsvision. Und in der Zwischenzeit sitzen die in Brüssel und sind nicht mal in der Lage, haben nicht mal den Mut dazu, eine eindeutige Position zu China zu beziehen, ob sie nun, sagen wir mal, Zoll- oder Mengenbeschränkungen machen, um die heimische, Automobil- oder überhaupt auch Maschinenbau und andere Industriebereiche zu schützen. Ob das sinnvoll ist, stelle ich übrigens in Frage, weil China heute mehr Macht hat als wir. Das ist nämlich auch der Grund, warum unsere Politiker so leise treten da in Brüssel und nur hinter verschlossenen Türen das große Wort führen. Und jetzt sage ich etwas, was dich schockieren wird, weil es mich auch schockiert. Und ich behaupte nicht, dass ich damit recht habe, aber ich mache eine gewagte These. Wir müssen darüber nachdenken, unsere Beziehung zu Amerika völlig neu zu justieren, weil unsere ökonomische Abhängigkeit eine strategische Schieflage erzeugt, die ökonomisch und in jeder Hinsicht bedrohlich für Europa ist. Das heißt, wir müssen nicht nur über China und Handelsbeschränkungen nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, Handelsbeschränkungen gegen die amerikanische IT-Branche einzuführen, bevor sie monopolähnliche Dominanz erhöht. Und bitte erlaubt mir nur in 3 Sätzen die Verteidigung dieses absurden Vorschlages, den ich mir niemals hätte vorstellen können, dass er über meine Lippen kommt, marktwirtschaftlich zu erläutern. Es gibt nur 2 Dinge, die ich als klassischer Anhänger marktwirtschaftlichen Liberalismus wirklich ablehne. Das eine ist übertriebener Staatsinterventionismus und das zweite, und das ist genauso, sind privatwirtschaftlich organisierte Monopole. Beides sind Gift für einen dynamischen, liberalen, wirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen Standort. Amerika arbeitet mit Elon Musk, mit all denen, systematisch daran. Und wenn du mit denen sprichst, das ist deren absolute Obsession, auch Peter Thiel. Monopole, Monopole, Monopole. Und zwar am besten global. Da global für die nicht China beinhaltet, heißt global Europa in erster Linie. Und wir werden damit ökonomisch ein Anhängsel. Die Unternehmen fangen jetzt langsam an, drüber nachzudenken. Alle machen jetzt einen auf KI. Alle Mitarbeiter müssen jetzt schnell lernen, KI einzusetzen. Jetzt fällt denen so langsam auf, dass Anthropic dafür aber massive Rechnung stellt. Die Tokenrechnung in den Unternehmen geht hoch. Warte mal ab, wenn du mit derselben Anzahl der Mitarbeiter exzessiv KI nennst, wie deine Kosten erstmal explodieren. Dann müsstest du erstmal dann auch die Mitarbeiter alle entlassen. Das kannst du aber noch nicht so recht, weil du der KI noch nicht verlassen kannst. Hier geht es um gigantische Beträge. Denn, Roger, entweder ist die Bewertung dieser amerikanischen Unternehmen grottenfalsch. Und zwar nicht falsch im Sinne von 30% zu teuer, nicht mal 50% zu teuer. Nein, grottenfalsch, sie hat überhaupt gar keine wirkliche Substanz. Selbst wenn Nvidia halb so teuer ist, ist es immer noch ein dominantes Unternehmen. Oder aber diese Unternehmensbewertung, selbst deutlich niedriger als heute, zum halben Preis, ist nur langfristig haltbar, wenn diese Unternehmen quasi Monopole erzeugen. Und das ist ihr Ziel. Und Europa ist dann der Büttel der amerikanischen IT-Wirtschaft. Und dass daraus kein Wohlstand für uns erwächst, Das sollte doch jedem klar sein.
Jetzt bringe ich mal noch eine These, die dich schockieren wird.
Ja.
Die EU ist das Altersheim der unbrauchbaren Politiker. Diese das EU ist im Grunde, die kannst du vergessen, das sind Zombies, die da rumlaufen, die so tun, als hätten sie eine wahnsinnige Bedeutung. Das ist auch ein Ablenkungs-Kabuki-Theater, übrigens auch manchmal von mir. Ich lasse mich von diesem ganzen Zirkus da auch immer wieder in die Irre führen. Aber das große Problem, das wir in Deutschland haben, das müssen wir jetzt hier, Entschuldigung, das wir in Europa haben, das müssen wir jetzt hier mal ganz klar aussprechen, das sind die Deutschen. Und die Deutschen haben die größte Volkswirtschaft in Europa. Die Deutschen zahlen Europa. Die Deutschen zahlen diesen ganzen Krempel in der EU. Und ich habe mal gelernt, wer zahlt, befiehlt. Und wer zahlt, hat auch eine Verantwortung. Denn die Kohle, die da die Politiker rausschmeißen nach Brüssel, das ist die Kohle der Bürger und das ist am Ende die Kohle der Unternehmer. Denn ohne die Unternehmen zahlt in Deutschland gar niemand Steuern, weil die Unternehmen auch Löhne bezahlen, auf denen dann die Angestellten ihre Steuern bezahlen. Und jetzt ist natürlich dieser ganze Wahnsinn, den du da natürlich perfekt schilderst, völlig eloquent, richtig. Dieser Unsinn haben wir alles, diesen Unsinn haben wir den Deutschen zu verdanken. Und jetzt verdichte ich es auf eine These. Warum eigentlich? Weil die deutschen Politiker immer noch damit beschäftigt sind, den Zweiten Weltkrieg noch einmal zu kämpfen, beziehungsweise Hitler zu besiegen. Hinter all diesen politischen Irrtänzen, alle Flüchtlinge aufnehmen, steht natürlich die Nazi-Zeit. Damals waren wir die Rassisten, jetzt müssen wir zeigen, dass wir die Wohltäter sind. Klima, genau das Gleiche. Wir müssen jetzt den globalen Gutmenschen raushängen. Die Europa retten, die Welt beglücken reicht nicht, wir müssen auch noch die Atmosphäre retten. Dieser deutsche Größenwahn. Und dann kommt der Regulierungsfimmel und der Sozialstaatsfimmel. Und das wird immer begründet in Deutschland. Dann haben wir so viele Arbeitslose. Dann rennen sie wieder einem Hitler hinterher. Jetzt fangen sie an, mit Hitler die Demokratie abzuschaffen. Jetzt sagen sie, die AfD, die Unzufriedenen, das sind alles Nazis, das sind alles, das ist alles Vergangenheit. Das ist Rechtsextremismus, die muss man einsperren, die muss man verbieten. Die deutsche Politik ist damit beschäftigt, nach wie vor den Nationalsozialismus zu bekämpfen, den sie damals nicht bekämpft haben. Und das Resultat ist eine Politik, die Europa in den Abgrund hineintreibt. Und genau der gleiche Schwachsinn, den sehen wir gegenüber Russland, wo sich diese Entschuldigung Volltrottel einbilden. Sie könnten sich jetzt mit Putin anlegen, Militaristen ohne Militär. Ich meine, das ist ja fast schon ein... Deutschland braucht eine Psychotherapie. Deutschlands Politik braucht eine Psychotherapie und dann haben wir eine Chance, dass vielleicht wieder irgendetwas sich zum Guten wendet. Ich erwarte dezidierten Widerspruch.
Ich musste in einem entscheidenden Punkt...
Ich habe jetzt hier die Tonalität mal in unserer sonst ja wissenschaftlich kontemplativ vorgehenden
Punkt etwas verändern. Widersprechen. Du würdest den Deutschen fast ein Lob aussprechen, wenn du ernsthaft glaubst, dass all dieser Unsinn stattfindet, weil sie sich wirklich an der Nazizeit abarbeiten wollen. So dominant ist die gar nicht mehr in den Diskussionen. Das wird nur noch benutzt, um die eigene Inkompetenz zu verstecken. Hier geht es um den Machtanspruch einer Elite, die ihn nicht aufgeben will, und darum die Nazi-Keule rausholt, nicht um Menschen, die aus tiefster moralischer Überzeugung meinen, wir müssten aus diesem allen gelernt haben. Das unterstellt ja, dass Teile der Generation, die jetzt in der Politik ist, überhaupt genug weiß darüber. Und sonst hätte Deutschland auch oder hätte Friedrich Merz bei seiner Israel-Politik auch ein bisschen anders agiert letzten Sommer. Nein, das Problem Deutschlands ist, es braucht einen massiven Wechsel in seiner politischen Führung. Sorry, es hat so alles keinen Sinn mehr. Da tagt eine Kommission, der Berg kreist und gebar eine Maus. Und dann wird irgendwann entschieden, dass ab dem Jahr 2000, weiß ich, das Rentenalter auf 70 Jahre hochgeht. Ja, dafür brauche ich keine beschissene Kommission. Auf die kann jeder ausrechnen, dass das Rentenalter eher höher gehen wird. Wobei wir heute nicht mal mehr berechnen können, welche Effekte diese KI eigentlich auf Produktivität, auf Arbeitsplätze und damit überhaupt auf Lebensarbeitszeit hat. Wir können zu viele Dinge heute gar nicht mehr einschätzen. Ich würde mir weitaus weniger Gedanken über eine beschissene Rentenkommission machen oder sonst irgendwas. Ich würde mir Gedanken darüber machen, warum die Politik nicht in der Lage ist, nur eine einzige wachstumsorientierte Zukunftsvision zu entwickeln oder irgendetwas zu sagen, wie sorge ich dafür, dass wir wettbewerbsfähig sind? Wie bekomme ich die Energiepreise, die ich selber verkorkst habe, wieder runter? Es ist doch unfassbar.
Aber wieso lassen sich die deutschen Wähler so etwas bieten? Ich meine, das ist doch der Punkt. Ich teile ja das. Das sind ja die Politiker, die das anrichten. Aber am Ende des Tages haben ja irgendwann mal ein paar Millionen Deutsche ihr Kreuzchen bei diesen Parteien gemacht. Was ist denn eigentlich mit den Deutschen los?
Haben sie das gemacht? Haben all die Leute, die die CDU gewählt haben, wirklich die Politik 2013 war, glaube ich, die Wahl, die Merkel ja so stark gewonnen hat.
Ja.
Haben die wirklich das Kreuz dahinter gemacht, dass das Land auf Sonnenenergie setzt, wenn die Sonne gar nicht genug scheint und dass es seine Kernkraftwerke abschafft? Ja. Und dabei groteskerweise noch seinen CO2-Ausstoß erhöht, weil sie die Kernkraftwerke durch Kohlekraftwerke mit schlechter, minderwertiger deutscher Braunkohle befeuern, sodass in Deutschland nach der Energiewende der CO2-Konsum der Energieproduktion hochgegangen ist und nicht runtergegangen. Wir produzieren immer noch mit die schmutzigste und teuerste Energie in Europa. Haben das die Wähler gewählt? Nein, das war die Angst vor einer kleinen Partei, nämlich den Grünen, die brillantesten Verkäufer sind. Eigentlich sollten die Grünen eine Aktienfirma aufmachen und à la Elon Musk ein IPO durchziehen. Die schaffen das wahrscheinlich auch auf 1 Billion zu kommen. Denn das ist die einzige Partei, die ich kenne, die fast jede ihrer Kernaussagen der letzten 30 Jahre waren völlig falsch, sind völlig gescheitert. Und jedes Mal treten sie neu an mit der Unschuldsmiene und sagen, jetzt habe ich die tollste Idee. Raus aus der NATO, war mal das Ding. Jetzt sind sie die Obermilitaristen. Alle Kernkraftwerke abschalten. Die Zukunftsvision, die Arbeitsplätze Deutschlands, ich kann mich noch an den Vortrag erinnern, ist Solar- und Windenergie. Damit werden wir unser Geld verdienen. Unglücklicherweise machen es die Chinesen. Und so weiter und so fort. Einwanderung unbegrenzt. Du kannst, das ist eine solche Litanei. Das ist, keine Partei ist so begabt darin, erst Chaos anzurichten, um dann hinterher so zu tun, als ob sie diejenigen sind, sich wieder aufräumen können. Weil in der CDU ist man ja jetzt auch schon wieder kurz vor der großen Liebeserklärung an die Grünen. Deutschland braucht wirklich eine Disruption. Anders kann ich das nicht mehr nennen. Das ist übrigens nicht nur Deutschland. Dieselbe Diskussion läuft in Frankreich, dieselbe Diskussion läuft in England. Ein Unternehmerfreund von mir aus England hat zu mir gesagt, weißt du, Leonard, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal auch irgend so etwas Donald Trump-ähnliches wagen. Da mag ja nicht alles richtig sein oder auch sogar vieles falsch, aber wir brauchen eine Disruption in unserem politischen Vorgehen. Und ich meine eine demokratische, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde.
In England haben sie jetzt faktisch einen Bürgerkrieg da in Belfast gehabt. Das ist ja Ausdruck von diesen Dingen. Aber in Deutschland, ich muss jetzt den Deutschen doch noch hier etwas zu nahe treten. Alles richtig, was du sagst. Aber da steckt am Schluss, und jetzt sind wir eben wieder in dieser verdammten Nazi-Zeit drin, ich respektiere das ja. Das ist ja tatsächlich ein Höllensturz, eine Erfahrung, die man nicht einfach so abstreift und dann zur Tagesordnung übergeht und sagt, ja, das war jetzt halt, vergessen wir das, Sondermülldeponie, Marianengraben irgendwo versenken und dann weiter so wie bisher. Nein, das ist auch nicht mein Plädoyer. Aber es gibt bei den Deutschen dieses Misstrauen gegenüber sich selber, oder man könnte es noch überspitzen, haben eigentlich die Deutschen Angst vor sich selber, dass sie die Macht immer noch einem Parteienkartell übertragen, das ja doch jetzt nachweislich bewiesen hat, dass es das nicht kann und im Grunde mit der Diffamierung des Wählers sich noch an der Macht hält und sagt, jeder, der uns widerspricht, ist gegen die Demokratie. Jeder, der die AfD wählt, ist gegen die Demokratie. Wir sind die Demokratie. Ich meine, das ist eine Machtergreifung, die hier stattfindet, eine Demokratieergreifung, die uns dann tatsächlich rhetorisch, wenn man so will, strukturell, nicht von der Konkretheit der Auswirkungen der praktischen Politik, in jenen Wahnsinn hineinführt, der ja zum Untergang der deutschen Politik im 20. Jahrhundert geführt hat, nämlich die Arroganz, der Größenwahn der Politiker, die geglaubt haben, alles schaffen zu können. Und wenn wir die Nazi-Zeit, man von ihrer ganzen moralischen Katastrophe, mit der sie ja Deutschland, letztlich die Menschheit, in Misskredit gebracht haben, könnte man sagen. Ich meine, das waren alles Menschen, die das verbrochen haben. Das geht ja weit über Deutschland hinaus. Die haben ja auch die Ukraine verseucht, die haben das Baltikum verseucht mit ihrer Politik. Dort waren ja all die willigen Helfershelfer des Holocaust. Aber wenn wir mal einmal von dieser moralischen Dimension mal abstrahieren und uns das mal rein machttechnisch anschauen, dann ist diese Nazi-Zeit die Verkörperung der absoluten Arroganz der Politik, die ohne Rücksicht auf Nachbarn, auf die eigene Bevölkerung, auf Verluste ihr Programm durchzieht und keinen Ausweg findet. Und das ist für mich das große Lehrstück dieser Zeit. Misstraue den Politikern, aber die Deutschen misstrauen immer noch nicht nach sich selber, dem Wähler, und darum geben sie diesen Typen diese Macht. Und ich spreche das so deutlich aus in dieser Sendung, weil ich damit hoffe, dass wir ein paar Deutsche da draußen aufrütteln. Warum? Weil von diesem Deutschland Gottfried Stutz auch die Schweiz abhängt. Was die nämlich da oben kaputt machen, das trifft uns hier auch. Und die sollen gefälligst mit ihrer Größe auch Rücksicht nehmen auf andere Länder. Die sind nicht die einzigen, die da auf der Welt herumgondeln und ihr Zeug veranstalten. Also, Entschuldigung, du, ich habe um 9 Uhr eine Sitzung.
Ja, wir haben
wir müssen abschließen. Aber bring noch einen, bring den Schlusspunkt, Leonhard. Was ist das Fazit unserer Sendung heute? Was ist der Lichtblick? Und warum können wir uns alle jetzt doch wieder entspannen?
Meine feste auf zweite Kernthese nach neben dem Militär, dass wir dieser militärischen Paradigmenwechsel ist, wir leben in einem ökonomischen Paradigmenwechsel, der so tiefgreifend und dramatisch ist, dass ich hoffe, dass die Politik in Europa die Priorisierung richtig hinkriegt. Die Priorisierung ist nicht jetzt, irgendwelche Sozialsysteme zu reformieren, die sowieso erst dann in 10 Jahren greifen, sondern die Priorisierung muss jetzt sein. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wenn das nicht gelingt, dann wird Europa eine schwere institutionelle Krise haben, weil selbst wenn du die Sozialsysteme reformierst, werden sie nicht mehr bezahlbar sein ohne deutliches Wachstum. Und wir hinken schon zu lange im Wachstum hinterher. Ist kein deutsches Problem alleine. Deutschland ist aber die größte Volkswirtschaft. Frankreich geht es ähnlich. England geht es ähnlich. Übrigens, ja, nein, ich erhoffe und erwarte, dass wir in der Politik eine Disruption erleben, die eine Zukunftsvision entwickelt und nicht mehr nur noch damit beschäftigt ist, im Klein-Klein ihre Macht zu verteidigen. Übrigens, am Ende, und das ist das, warum wir doch an die Demokratie glauben, ist die Demokratie nicht die beste, aber unter allen schlechten die erfolgreichste Form der Regierung für eine Gemeinschaft wie einen Staat, weil sie letztlich eben nicht von Eliten geprägt wird, sondern von den Normalbürgern.
Das haben ist wir eigentlich noch Demokratie. Eine Demokratie in Europa? Oder sind ja, da diese Weltmeister und Zauberkünstler da dabei? Diese
natürlich Demokratie sind wir noch eine Demokratie. Keine Demokratie ist perfekt. Bürokraten hat es immer schon gegeben. Je größer der Wohlstand ist, umso mehr vermehrt sich der Bacillus der Bürokratie und lebt im Grunde genommen am gesunden Wirtschaftssystem, ja. Parasitär. Das kann man sogar als Erfolg auszeichnen, dass wir so starke bürokratische Strukturen haben. Sie zeigen, Sie sprechen über unseren Erfolg der letzten 50 Jahre. Nur jetzt brauchen wir einen radikalen Paradigmenwechsel, weil wir dürfen nicht zulassen, dass diese Bürokratien die Zukunft verhindern. Dann werden junge Menschen, das sieht man übrigens immer mehr, einfach damit reagieren, dass sie diese Region verlassen. Deutschland hat zum ersten Mal ein Netto-Auswanderland für Leistungsträger und Wohlhabende. Und das ist erst der Anfang.
Leonard, ganz herzlichen Dank. Wir müssen hier abschließen, sonst verpasst man die nächsten Termine. Ich danke dir für diese erhellende Sendung. Wir müssen das weiterführen. Ich glaube, wir müssen jetzt anfangen hier. Wir müssen jetzt anfangen, dann wirklich Klartext da zu bringen, weil sonst kommt es nämlich so, wie du hierhin. Ich glaube nämlich, dass mit dem müssen wir rechnen, dass die Leute eben nicht rechtzeitig beisteuern, sondern die ziehen das durch. Und am Schluss hast du dann wirklich den ganzen Kladderadatsch, dass man es wieder aus den Trümmern neu aufbauen muss. Und so weit dürfen wir sie auch nicht kommen lassen. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Engagiert und allen ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende.
Ich glaube, wir haben auch diese Woche wieder bewiesen, dass punkto Ernsthaftigkeit, punkto rhetorischer Brillanz, punkto geistiger Durchdringung und auch humorvoller, augenzwinkernder Distanz eigentlich niemand uns das Wasser reichen kann.
Selbstlob hilft doch ja,
aber, auch. Nein, das muss jetzt einfach mal in aller Bescheidenheit hier festgehalten werden. Ich kritisiere immer, die Arroganz der Politiker. Wir sind selbstverständlich frei von solchen niedrigen Neigungen.
Roger, ich habe immer schon gesagt, das war immer ein Motto von mir, wenn es kein anderer will, dann muss ich selber machen mit dem Loben.
Genau, einer muss den Job ja machen. Leonard, ganz herzlichen Dank.
Schönes Wochenende.
Tschüss dir auch. Alles Gute unseren Zuschauern. Merci.